Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer leide ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite. Und das ist zum einen Markus Schulz. Hallo Markus, schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo zusammen.
Und zum anderen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Hallo Stefan.
Hallo, hallo.
Ja, ich wünschte, es gäbe irgendwas Schönes zu besprechen, aber eigentlich gibt es fast gar nichts zu besprechen. Das Spiel des 1. FC Nürnberg gegen Jan Regensburg wurde von allen Seiten inklusive uns auch so ein bisschen auserkoren, dass es jetzt wieder zählt. Und am Ende war es vielleicht sogar noch schlechter als das gegen Hannover. 1:0 verliert der Club am Ende durch ein spätes Tor der Regensburger. Und wir haben jetzt die zweifelhafte Ehre, uns das nochmal ein bisschen näher anzuschauen und wollen natürlich bei der Aufstellung anfangen, denn im Spiel selbst gibt es wenig zu holen. Und die Aufstellung, Stefan, das muss man halt auch einfach so sagen, ist wahrscheinlich schon irgendwo auch der Punkt, an dem dieses Spiel ein Stück weit entschieden wurde bereits. Nicht ganz freiwillig sicherlich auch von Seiten des Trainers, aber ja, dass da so ordentlich rotiert und vor allem dann auch an der taktischen Formation geschraubt wurde, ist sicherlich einer der, wie gesagt, Schlüssel zum Spiel.
Ja, du sagst es, mit beidem tat sich der Club irgendwie schwer. Fangen wir mal mit der Grundausrichtung an. Das war ja mehr dann so eine Dreierkette, die gegen den Ball so eine Fünferkette wurde. Konnte man gut sehen. Weiß nicht, warum er das gemacht hat. Vielleicht, weil Marc Reiter, der ja für den gelbgesperrten Sørensen reingekommen ist, vielleicht nicht die Geschwindigkeit hat, die man sonst bräuchte. Da hat es dann natürlich auf den Flügeln gehapert. Dann im Mittelfeld, das war die größte Überraschung für mich, dass Latteier da für Geis reinkommt. Ich meine, dass man in so einer englischen Woche mal rotiert, kann ich verstehen, aber dass man da Geis rausnimmt und dafür dem Latteier sein Profidebüt gibt in einer schwierigen Phase, sage ich jetzt mal, oder in einer schlechten Phase des FCN, einem wichtigen Spiel, wo du eigentlich punkten musst, ist mutig. Und der Rest der Mannschaft, ja, das sieht man halt mal wieder auch, dass uns die Alternativen im Kader fehlen. Wir müssen da auf Marc Reiter setzen, dessen Vertrag ausläuft. Wir müssen auf Behrens setzen, dessen Vertrag ausläuft. Und dann hast du vorne als einzige Alternative noch Dovedan, der seitdem er hier ist, die meiste Zeit seine Form sucht. Und ja, da beginnt das Spiel schon schwer.
Ja, da beginnt das Spiel schon schwer. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr treffend. Markus, was hast du gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast?
Also, als ich die Namen gesehen habe, nur in der Auflistung, hatte ich schon im Hinterkopf, oh, der wird doch nicht mit Dreierkette spielen. Allerdings wäre dann meine erste Intention gewesen, dass Kraus als Mittelsmann in der Dreierkette spielt und neben sich Mühl und Marc Reiter, dass Schorsch Marc Reiter den Mittelmann in der Dreierkette gibt. Das ist ja sowas wie das lebende Oxymoron, nachdem Marc Reiter ja schon des Öfteren ja sich als nicht gerade Freund einer Dreierkette erwiesen hat. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Behrens und Latteier dann in der Aufstellung, als ich dann noch gesehen habe, da wusste ich dann auch schon immer, wohin damit. Und im ersten Moment war ich ja so ein bisschen kleine Schockstarre. Was kommt da heute auf uns zu? Und ja, wollte es dann einfach mal abwarten, was denn da draus wird. Und also ich fand zumindest mal die ersten paar Minuten haben ja gar nicht mal so schlecht ausgesehen, was allerdings meines Erachtens weniger daran lag, dass wir so gut waren, sondern dass wir einfach durch die Art und Weise der Aufstellung und durch unser Spielsystem Regensburg ja total verwirrt haben, habe ich so den Eindruck gehabt.
Ja, das ist ein Eindruck, den ich teile. Also das ging mir, glaube ich, auch so. Die ersten Minuten waren ganz okay. Das hat man aber auch gesehen, dass Regensburg nicht so richtig wusste, wo sie hin sollen. Wie aggressiv können wir da ja den einen oder anderen auch anlaufen oder läuft uns dann im Rücken einer weg? In diesen Anfangsminuten hat es ja auch noch ganz brauchbar, fand ich, mit den Seitenverlagerungen funktioniert. Dann kommen wir aber gleich noch drauf, denn die führten dann ja nur zu einem anderen Problem. Als ich die Aufstellung gesehen habe und dann auch gesehen habe, wie sie sich dann ja auf dem Feld letzten Endes positionieren wird, war ich auch, ja, gelinde gesagt, überrascht. Also das ist schon irgendwie mutig gewesen. Stefan hat gerade schon so ein bisschen angesprochen, Geis rausnehmen, Kraus spielen lassen. Okay, das ist sogar noch nachvollziehbar für mich. Ob das der richtige Schritt ist, das sei mal dahingestellt. Mit Kraus, Nürnberger und Geis, die drei, die man tendenziell halt gefühlt da irgendwie auf die Doppelsechs stellen möchte oder sich zumindest nicht im Grab umdreht, wenn das passiert, alle mit vier gelben Karten verwarnt quasi. Und dass er dann davon eben nur zwei spielen lässt, das verstehe ich. Und dass er Geis als alleinigen Sechser auch nicht spielen lässt, verstehe ich auch noch, weil dann brennt hinten, glaube ich, richtig der Baum. Dass es am Ende trotzdem so kommen musste, das ist natürlich dann irgendwie schon fast ironisch. Dass dann aber mit Behrens und Latteier davor zwei spielen, die wenig und nie gespielt haben, ja, auch irgendwie dann womöglich ein bisschen unglücklich, aber natürlich auch so sinnbildlich für, ihr habt es gesagt, dass uns ein Stück weit mittlerweile auch die Spieler ausgehen, ne? Also wer hätte dafür groß spielen sollen, ist sicherlich auch diskutabel, und über Dovedan oder Singh oder Schleusener da vorne, ich glaube, das ist eine Diskussion, die müssen wir mittlerweile gar nicht mehr aufmachen. Das Spiel, wie gesagt, ging dann aus FCN-Sicht ja zumindest noch irgendwie halbwegs brauchbar los. Aber ich hatte sehr, sehr schnell, Stefan, das Gefühl, dass das Fußball zum Abgewöhnen wird an diesem Abend. Und letzten Endes war es ja dann auch so. Also die eigentlich diskutablen Szenen, die kann man ja an einer Hand abzählen, und das über 90 plus x Minuten.
Ja, das liegt aber nicht alleine nur am FCN, da muss ich den Club nochmal
entschuldigen. Ja, keineswegs, also das waren zwei furchtbare Mannschaften, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen.
Es liegt halt, ja klar, es liegt auch am Gegner, der da halt genauso bieder dagegen hält, so wie wir es gemacht haben. Ja, jetzt kann man drüber streiten, ob Regensburg da wirklich besser war in der ersten Halbzeit nach einer Zeit oder eben nicht. Für mich war es weite Strecken und sehr, sehr langweiliges Spiel zum Ansehen, weil es eben von beiden Mannschaften recht bieder geführt worden ist. Wenig Offensivaktionen, was wiederum auch vielleicht positiv ist, dass das hinten vielleicht gar nicht mal so schlecht war, wie es danach nach dem Spiel von vielen gemacht wurde. Also viele Chancen hatte Regensburg nicht. Wenn sie welche hatten, dann nur über Albers. Glaube ich, der hatte die einzigen nennenswerten Szenen, wenn man so sagen will, von Regensburger Seite. Und ja, beim Club schwierig natürlich, ne? Also offensiv, so ein roter Faden, der sich dadurch durch zwei Saisons jetzt schon zieht. Und wenn uns jetzt halt mit Lohkämper und Hack zwei Tempospieler wegbrechen, dann ist vorne irgendwie gar nichts mehr los. Und Dovedan habe ich schon angesprochen. Der hing seit Monaten, Jahren seiner Form hinterher. Hat immer wieder, finde ich, ganz gute Ansätze, ganz gute Laufwege, aber auch in dem Spiel gegen Regensburg wieder. Dann verliert er den Ball, dann trippelt er mal zu viel. Gerade in dem Spiel auch die Flanken, die da über die rechte Seite über Valentini kamen. Auch, ich weiß nicht, ob da überhaupt einer wirklich ankam. Wenn er mal Platz hatte auf der Seite, dann ist er noch mal einen Schritt zu viel gegangen, hat vielleicht ein Mühe zu spät geflankt. Und ja, also offensiv war dieses Spiel mehr als ein Totalausfall.
Es war ja danach die Rede davon, dass man das Spiel breit machen wollte. Man wollte auch so ein bisschen hinten natürlich über diese Dreier-Fünfer-Kette die Regensburger Wucht mit vielen Angreifern auffangen, soweit nachvollziehbar. aber das Spiel eben auch offensiv breit machen. Markus, jetzt muss ich wirklich so blöd fragen. Da kommt doch keine Sau drauf, dass man in der aktuellen Verfassung des ersten FC Nürnberg und seiner Außenspieler das Spiel breit macht. Also Enrico Valentini flankt nicht erst seit dem Regensburg-Spiel eher an die hintere Strafraumkante als in den Strafraum. Und dann binden wir auf der anderen Seite mit Tim Handwerker denjenigen, der da flanken könnte, auch noch als zusätzlichen Innenverteidiger. Ich muss gestehen, dass mir diese Idee, kann mir Robert Klaus gerne persönlich versuchen zu erklären, aber sie erschließt sich mir in keinster Weise.
Also ich kann zumindest die Idee der Fünferkette ein bisschen nachvollziehen. Wir hatten es, glaube ich, in irgendeiner Folge, hatte ich es mit Flo drüber, dass wenn wir mit Dreier-Fünferkette spielen, Valentini zumindest seine besten Spiele gemacht hat. Dass er, glaube ich, in diesem Leben nur noch die Dennis Diekmeyer-Gedächtnisflanke hinbringt und nichts wirklich Gutes auf irgendeinen Kopf eines Mitspielers zirkelt. Ich glaube, damit haben wir uns alle schon irgendwie abgefunden. Aber dass wir uns dann gerade noch auf der gegenüberliegenden Seite einen unserer schnellsten Spieler, nämlich Tim Handwerker, ja sozusagen seiner stärksten Waffe berauben, indem wir ihn hinten in die Dreierkette ziehen, wie du schon sagtest. Ich hab's wirklich von vorne und hinten nicht verstanden und ich war mir eigentlich dann während der Halbzeit sicher, dass das System irgendwie wieder umgestellt wird. Aber als sie dann ja bei Wiederanpfiff dann aus der Kabine gekommen sind, kein einziger Spieler gewechselt, wir versuchen im selben System weiter zu stümpern. Es war mir ein komplettes Rätsel. Was mir jetzt aufgefallen ist, so von den Kritiken der einzelnen Spieler, ich fand Hanno Behrens in der ersten Halbzeit genauso wie Lukas Mühl noch ein bisschen, ja, eigentlich ein Lichtblick. Also da kamen wenigstens mal auch Bälle zum Mitspieler. Lukas Mühl war defensiv ziemlich sicher gestanden. Aber was halt von manch anderen gekommen ist, und sorry, ich musste jetzt auch mal Scheffler ein bisschen angehen, der ist im Moment auch völligst von seiner Topform entfernt. Also in der ersten Halbzeit ist er mir mehr oder minder nur dadurch aufgefallen, dass er gefallen ist. Also Kopfballduelle war so gut wie überhaupt nichts mehr, was er gewonnen hat. Er wirkt auf mich ja irgendwie auch komplett überspielt. Und ich glaube, das ist so im Allgemeinen unser Problem. Gar nicht, also klar, uns fehlen auf jeder Position irgendwelche Alternativen, die sich aufdrängen. Man sieht es ja allein an den NLZ-Spielern, die im Moment auf der Bank sitzen. Aber auch die Arrivierten, die sind alle irgendwie meilenweit von ihrer Form entfernt. Und das ist eigentlich wir haben zu Beginn des Jahres in Heidenheim, das war noch okay, gegen HSV haben wir ein ganz starkes Spiel gemacht. Aber dann ist jetzt so nach und nach eigentlich immer schwächer geworden. Und nach dem Spiel gegen Hannover hatte ich eigentlich gedacht, ja, jetzt haben wir den Tiefpunkt erreicht und ab jetzt könnte es wieder ein bisschen bergauf gehen. Ja, aber irgendwie hat mich das Team gestern Abend dann doch wieder Lügen gestraft. Und also momentan habe ich wirklich kein gutes Gefühl bei der ganzen Geschichte.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, nochmal zum Thema Flanken, um das vielleicht einfach auch mal mit Zahlen zu untermauern. Also ich verstehe, was du meinst, wenn man sagt Fünferkette, dann kann Valentini ein bisschen offensiver spielen. Aber genau dann ist es meiner Meinung nach ja so, dass er gut flanken muss. Oder er muss halt in ein Kombinationsspiel eingebunden werden, das dann dazu führt, dass man über die Mitte zum Erfolg kommt. Aber es war ja offenbar ganz klar der Plan, dass wir flanken. Und dann war es quasi ausschließlich Enrico Valentini, der geflankt hat. Also in der ersten Halbzeit tatsächlich ausschließlich Enrico Valentini. Zweite Halbzeit hat auch mal noch Scheffler geflankt, auch mal noch Dovedan, weiß gar nicht, irgendjemand noch. Und einmal von der anderen Seite Nürnberger. Und das ist doch kein Matchplan. Also beim besten Willen ist es doch kein Matchplan, dass ein Spieler, der dann obendrein nicht gut flankt, immer wieder das Ding von derselben Seite in den Strafraum ballert. Also das tut mir leid, da fehlt es mir dann wirklich an Verständnis und da fehlt es mir auch am Verständnis dafür, wie man das als geniale Idee verkaufen kann. Dann hast du, Markus, natürlich was angesprochen, was wir sicherlich auch noch thematisieren müssen und auch schon oft thematisiert haben, dass es hinter dieser ersten Elf keine richtige Alternative gibt, dass das jetzt durch Verletzungsprobleme noch ein bisschen akuter geworden ist, setzt der Saral die Krone auf. Aber Stefan, ich frage es jetzt mal direkt und auch früh im Podcast, ist dieses Spiel auch auf der Trainerbank oder vor allem auf der Trainerbank verloren worden? Ich werde den Eindruck irgendwie nicht los.
Puh, schwierige Frage. Gewisserweise ja. Er hat sich vielleicht vercoacht, kann man so sagen. Aber das, finde ich, kann man ihm halt auch mal zugestehen. Ich finde das jetzt nicht so tragisch. Ich finde es eher tragischer, was wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Die mangelnden Alternativen, was will er denn machen, wenn er einen Geist mal rausrotieren will? Was will er denn machen, wenn er Spieler vor der fünften gelbe Karte schützen will? Er hat ja kaum Alternativen. Dass der Neuzugang Deli, der eine Trainingseinheit mitgemacht hat, einfach nur symbolisch auf der Bank sitzt, weil sonst niemand anders auf der Bank für ihn sitzen kann, vom Leistungsniveau her, dem er wahrscheinlich dann eh nicht einsetzt, dann sagt es schon alles, dass ein Latteier da von 0 auf 100 in die Startelf kommt. Für einen Geist, also mir fehlen da die Worte, dass wir da so wenig Konkurrenzkampf im Kader haben. Die Mannschaft stellt sich ja quasi schon von alleine auf. Das ist so das erste Problem. Und das zweite Problem ist dann, dass du halt, wenn du keine Alternativen hast, dann fällt dir dein ganzes Offensivspiel auf. Scheffler, ja, was der Markus da gesagt hat, der ist ein bisschen schwächer in den letzten Spielen, aber das liegt halt auch daran, weil die Leute hinter ihm fehlen, weil ihm der Lohkämper wahrscheinlich fehlt, jetzt war Geis in dem Spiel nicht dabei, Hack fehlt, Leute, die mit Tempo dann auch mal Räume reißen für ihn, die fehlen komplett und auch es fehlen auch Bälle, die er bekommt, die er mal halten kann. Damit bist du offensiv, ist der Club da komplett aus dem Spiel genommen.
Ja, verstehe ich. Also ich verstehe schon deinen Ansatz. Was mich halt, glaube ich, so zu dieser Annahme verleitet, dass wir dieses Spiel auch auf der Trainerbank verloren haben, ist, kommt aus einem anderen Punkt oder kommt von einer anderen Ursache. Wenn ich im Chemielabor, also wenn ich bei einem Chemieversuch versuche, was zu optimieren, dann ändere ich immer nur ein Parameter. Und unser Parameter in dem Spiel war ja alleine schon, wir müssen Markreiter installieren und von mir aus auch Geis rausnehmen. Also wir haben ja schon die Statik des Spiels automatisch geändert. Alleine dadurch, dass Geis fehlt. Und dann aber die Statik des Spiels an gleich noch gefühlt drei Stellschrauben weiter zu drehen, weil wir so anders aufstellen. Das ist das, was nicht in meinen Kopf reingeht. Also ich trainiere doch vor allem ein Spielsystem ein und das ist halt einfach so. Und wieso komme ich dann auf die Idee, dieses System auch noch grundlegend über den Haufen zu werfen? Also das ist halt der Eindruck, der bei mir entstanden ist. Weiß nicht, ob der Eindruck womöglich auch falsch ist. Wie seht ihr das?
Ja, er hat ja nicht nur das System durcheinander gewürfelt. Ich meine, wir haben ja in diesem Jahr schon mit Dreierkette gespielt, aber es waren eben andere Spieler dabei. Für mich am Wochenende gegen Hannover einer der wenigen Lichtblicke war Singh nach seiner Einwechslung. Der ist überhaupt nicht ins Spiel reingekommen diesmal. Stattdessen bringt man Latteyer und bringt Behrens. Gut, Behrens habe ich verstanden, dass er vielleicht nach hinten noch ein bisschen die Absicherung gibt. Aber ja, wie du sagst, bei chemischen Versuchen, dann ändert man einen Parameter. Und mir kam es gestern so vor, als hätten wir statt eines Parameters einfach den großen Würfelbecher genommen und hätten da versucht, ja, mit Überrumpelungstaktik Regensburg so zum Staunen zu bringen, dass wir irgendwie in der Anfangsphase zwei Tore schießen und das Ganze dann über die Zeit bringen. Aber irgendwie was anderes Sinnvolles kann ich mir ehrlich gesagt momentan wirklich noch nicht erklären.
Ja, das ist ziemlich genau das, wie ich es halt auch empfinde. Also wie gesagt, Stefan, ich verstehe das Problem, wen soll er aufstellen? Aber warum stellt er dann halt nicht in einem System auf, das wir sonst auch spielen? Das ist halt das, was nicht in meinen Kopf so richtig reingeht. Womöglich würde ich das Ganze auch anders beurteilen, wenn das 0-0 ausgegangen wäre, aber ist es halt am Ende leider nicht.
Das wollte ich gerade ansprechen, ob wir anders über das Spiel reden würden, wenn es 0-0 ausgeht. Weil eigentlich muss man ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorgreife, muss man ja auch über das Gegentor reden. Woran es da fehlt, da kann ich mich auch nur immer wieder wie so ein Leierkasten wiederholen, da fehlt halt dann der Leader auf dem Platz, der die Ansage macht, der halt in der 85. Minute mal auf die Uhr guckt, der das Spiel dann auch gesehen hat auf dem Feld und sich denkt, na okay, dann nehmen wir halt heute jetzt diesen Punkt mit, bevor wir hier noch irgendwas riskieren. Aber das ging dann eben halt auch in die Hose. Und das ist ja genau das Ärgerliche an der ganzen Geschichte. Du kannst ja so ein biederes Spiel mal abliefern. Du kannst dich auch mal vercoachen. Das ist alles kein Thema. Aber wenn es in der 87. dann noch 0-0 steht und der Gegner auch jetzt nicht unbedingt ein Offensivfeuerwerk abbrennt, dann mache ich halt den Laden dicht dahin. Lass dir nicht mehr vors Tor kommen. Nimm den Punkt mit, wenn ich gerade schon in der Krise bin. Der hilft uns zehnmal mehr als eine Niederlage und die Diskussion danach.
Definitiv. Also das sehe ich ganz genauso. Und jetzt ich wieder Leierkasten, ist ja auch eine Diskussion, die wir jetzt mittlerweile ja seit Jahren führen. Das ist ja ein Problem, das haben wir auch unter Michael Köllner schon ab und zu mal diskutiert. Das haben wir, weiß ich nicht, ob wir das unter Kanadi auch diskutiert haben, aber unter Keller auf jeden Fall. Das, wie gesagt, das sind ja auch so wiederkehrende Geschichten, dass da offenbar immer weiter gespielt wird, egal wie es ausgeht. Auch so, ja, erinnere ich jetzt mal ans Dortmund-Spiel damals in der ersten Liga, war ja auch irgendwie so eine verrückte Geschichte mitspielen, obwohl man schon 3-0 hinten liegt. Ich bin da mittlerweile wirklich auch ein Stück weit sprachlos. Also warum schafft es der erste FC Nürnberg nicht, Markus, mal wenigstens, klingt jetzt irgendwie gemein, eine Sache richtig zu machen, aber wir schaffen es ja momentan wieder, alles mit dem Arsch einzureißen, was vorher wenigstens gut war. Wir haben jetzt über weite Strecken der Saison haben wir gesagt, die Abwehr steht zumindest, wir können ganz gut kontern, jetzt muss der nächste Schritt erfolgen. Mittlerweile muss man ja wieder sagen, ja, die Abwehr steht, aber eben nur so und so viele Minuten, weil dann kommt die eine Situation, in der es richtig in die Hose geht.
Ja, es ist schwierig und ich glaube, wenn ich wüsste, woran es liegt, dann würde ich mich, glaube ich, teuer bezahlen lassen und würde beim Club in die sportliche Leitung wechseln. Ich verstehe es wirklich nicht. Du hörst es gerade selbst, also mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Ich habe keine Ahnung, warum das im Moment so läuft, warum das eigentlich schon die ganze Zeit so läuft. Wir haben ein, zwei Spiele dann mal immer, wo alles aufblitzt und man denkt, oh komm, das geht in die richtige Richtung. Und dann hast du wieder ja, so einen Monat wie jetzt den Januar, wo eigentlich alles komplett wieder zu Kleinholz gemacht wird. Und es ist, ja, wir uns hat in der Vergangenheit immer so die Konstanz gefehlt. Also sowohl die Konstanz auf dem Platz, ich meine, von der brauchen wir gar nicht reden, aber auch die Konstanz so bei Entscheidungen im Verein. Und meine Angst ist, wir waren jetzt auf dem, oder haben einen guten Anfang gemacht, Konstanz reinzubringen mit Hecking und Robert Klaus. Und wenn ich jetzt allerdings so die diversen sozialen Medien verfolge, dann habe ich Angst, dass so langsam aber sicher wir mitten in einer Trainerdiskussion sind. Und dann, klar, er hat mit Sicherheit seine Fehler gemacht, absolut. Aber wir müssen dem Trainer Ähnliches zugestehen wie den Spielern, die auf dem Platz stehen. Er ist ein sehr, sehr junger Mann. Und ja, er wird noch mehr Fehler machen. Aber solange er aus diesen Fehlern lernt, dann glaube ich, sind wir trotzdem auf dem richtigen Weg. Also meine große Angst ist im Moment wirklich, dass irgendjemand im Verein sich dann dem medialen Druck oder dem Druck aus den sozialen Medien oder von Fanseite dann irgendwie beugt und wir das bisschen Konstanz, was wir uns seit Beginn der Saison oder sagen wir seit der 96. Minute in Ingolstadt jetzt erarbeitet haben, dann irgendwie auch noch kaputt machen. Und ich glaube, irgendwann bist du dann an dem Punkt, wenn du ständig deine frischen Mauern einreißt, dass dann irgendwann auch gar kein Fundament mehr da ist, wo du überhaupt noch irgendwelche Mauern dann hinzimmern kannst. Und ja, also mir ist im Moment ein bisschen Angst und Bang, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube nicht, dass Hacking den Trainer entlässt. Also Hacking wird dann den Trainer entlassen, wenn Hacking sieht, okay, das hat wirklich zwischenmenschlich, mannschaftskommunikationstechnisch überhaupt keinen Sinn mehr. Also ich glaube, da ist Gott sei Dank Dieter Hacking erfahren genug, um das wirklich einzuschätzen. Und was du gerade ansprichst mit den sozialen Medien, so ja, das ist, was ich seit Jahren bemängel, dass sobald der Club 3-4 Spiele verliert, fängt ja die Fanbasis an zu kratzen und Wände einzureißen, zu sagen, das ist doch alles scheiße und der muss weg, jedes muss weg. So staut sich da immer wieder was auf. Da ist halt eben auch der Verein dann in der Außenkommunikation gefragt. Das fehlt mir aktuell so ein bisschen. Da hört man relativ wenig. Und ja, da wäre Ansatzpunkt, um solche Ängste zu vermeiden.
Ja, gehe ich mit und möchte ich an der Stelle vielleicht aufgreifen. Uli Dickmeier hat in seinem Kommentar geschrieben, also Kommentar heißt Sorglosigkeit als falsches Signal beim FCN. Und er beginnt mit etwas, was auch mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, inwiefern ihr die Pressekonferenz gesehen habt. Robert Klaus wird am Ende gefragt, ist es eine Krise oder ist es eine schlechte Phase? Und er sagt dann, ja, habe ich eigentlich schon beantwortet. Und dann grinst er so ein bisschen und sagt, schlechte Phase. Und ich dachte mir nur, das geht nicht gut. Das Ding fliegt dir um die Ohren. Das ist einfach in dem Moment eine ganz schlechte Außendarstellung. Also er macht sich, glaube ich, da super angreifbar.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Uli schreibt in seinem Kommentar, allerdings muss Klaus begreifen, für welchen Verein er hier arbeitet und wie dessen Fans durch die Historie schon oft negativ geprägt wurden. Ist das im Moment wirklich so ein bisschen vielleicht auch ein Problem? Ich will hier wirklich beileibe keine Trainerdiskussion lostreten, weil ich das wie Markus sehe, ich glaube auch wie du, Stefan, das bringt überhaupt nichts, dass wir hier schon wieder einen Trainer wechseln. Also erstens haben sich an dem Kader schon ganz andere Trainer versucht. Wie will der mit dem Kader gefühlt was erreichen, was letzte Saison beinahe schiefgegangen ist? Deswegen alles gut, soll seine Fehler machen. Aber ist Robert Klaus vielleicht wirklich einfach noch nicht vollumfänglich bewusst, in welcher Lage sich entweder der erste FC Nürnberg befindet oder zumindest er sich befindet hinsichtlich der Fans? Und ich bin absolut bei euch. Ich glaube auch nicht, dass Dieter Hecking ihn absägen wird. Aber ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass es hier schon wieder viel mehr rumort, als mir das lieb ist.
Also mir ist es lieber, er reagiert so, als würde er sagen, ja, wir haben hier die volle Krise und uns steht das Wasser bis zum Hals. Also ich finde eher, dass er mit der Aussage vielleicht auch ein bisschen versucht, vielleicht ist ihm das auch ein bisschen misslungen, kann man drüber streiten, ich würde es jetzt auch überhaupt nicht so hochhängen, ein bisschen Ruhe auszustrahlen, zu sagen, hey, Leute, klar, wir haben verloren, läuft man da nicht gut, ist jetzt halt mal eine schlechte Phase. Und so ein bisschen das alles ein bisschen abdämpfen will.
Markus, wie nimmst du das mal?
Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Robert Klaus genau weiß in der Zwischenzeit, wie die Leute hier ticken und dass er auch kritisch gesehen wird. Ich glaube auch nicht, dass er das Ganze irgendwie auf die leichte Schulter nimmt. Aber ich kann ihn da auch verstehen, wenn er sich jetzt in so einer Pressekonferenz dann auch nicht hinstellt und jetzt irgendwie mit der Rute auf einzelne Spieler einhackt oder es ist halt auch so ein Ding, wenn bei uns was nicht läuft, dann ist A, der Club immer der Depp und B, es ist sofort Weltuntergangsstimmung. Und das ist ja was, wovon wir eigentlich auch mal weg wollten. Dass eben nicht so dieser extreme fränkische Pessimismus da ist, dass man eben auch mal sagt, jo, im Moment läuft es jetzt einfach nicht, aber wir lassen uns da jetzt nicht irgendwie die dicke Krise einreden. Und ich glaube, das ist auch das, was er im Moment ein bisschen versucht. Und allein die Tatsache, dass er nach diesem Hannover-Spiel das auch wirklich gemacht hat und versucht hat, die Mannschaft mal komplett anders aufzustellen. Jetzt mal völlig unabhängig davon, dass das mal nun mal dermaßen in die Hose gegangen ist. Aber es zeigt ja, dass er wirklich versucht, auch was zu ändern. Und das, klar, dieses Mal ist es wirklich extrem in die Hose gegangen. Aber ich glaube schon, dass er sich der Lage durchaus bewusst ist.
Ich glaube auch, dass die Aufstellung und die Bankbesetzung, das habe ich ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, vielleicht auch ein Fingerzeig war nach außen, so auf die Schiene, Leute, was soll ich denn machen? Schaut mal, wie soll ich denn aufstellen?
Klar, womit wir dann wieder bei dem Thema wären, der erste FC Nürnberg hat eine brauchbare erste Elf, wenn alle fit sind, und danach wird es dünn. Aber da erzähle ich ja niemandem mehr was Neues. Also das ist ja... Und auf der anderen Seite steht halt einfach, dass es keine Alternative im Moment gibt, aber trotzdem Fußball gespielt werden muss. Und jetzt frage ich mal ganz provokant, wie viele Fehlversuche haben wir denn noch? Also Robert Klaus möchte nicht von der Krise sprechen und wir wollen keinen fränkischen Pessimismus walten lassen, aber wenn ich auf die Tabelle schaue, dann steht da nun mal knallhart, dass aktuell 4 Punkte Vorsprung das noch sind auf dem Relegationsplatz mit dem Spiel gegen Sandhausen, die 5 Punkte hinter uns liegen am nächsten Wochenende, dann spielen wir gegen Darmstadt, die mittlerweile vor uns stehen. Also, ich sehe jetzt nicht so viel, mega viel Grund für überbordenden Optimismus, sondern ganz im Gegenteil, ich sehe eigentlich Grund dafür, dass alle Alarmglocken schrillen müssen. Und das heißt für mich nicht, dass irgendwie ein Trainer jemanden an den Pranger stellen soll. Also, klar können wir jetzt auch darüber reden, dass Enrico Valentini beim Gegentor mal wieder doof aussah. Hilft nur am Ende keinem oder hilft zumindest jetzt Enrico Valentini in dem Moment nicht. Da will ich auch gar nicht fordern, aber irgendwie, dass man da im Moment so gar nicht den Eindruck hat, dass von Vereinsseite gesagt wird, Abstiegskampf, hallo? Weiß ich nicht. Ist das die richtige Strategie? Wie seht ihr das?
Also ich glaube schon, dass das Wort Abstiegskampf ist schon von Vereinsseite mal gefallen, so wie ich es gehört habe. Vielleicht nicht so offensiv kommuniziert, weil es ja auch ein negativ behafteter Begriff ist, aber ich glaube schon, dass man sich der Situation bewusst ist. Die Frage wird jetzt sein, wie das Spiel gegen Sandhausen läuft, weil das ist so ein bisschen so ein halbes 6-Punkte-Spiel, das du in unserer Phase jetzt halt gewinnen musst. Und da wird sich zeigen, wie man sich da präsentiert, wie das Spiel ausgeht. Und das wird dann auch richtungsweisend sein für die nächsten Wochen.
Ja, 6-Punkte-Spiel. Also ich werde irgendwie halt so das Gefühl nicht los. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, Markus, oder ob das vielleicht auf zu viel Fatalismus meinerseits ist. Aber ich habe halt irgendwie schrillen bei mir so Alarmglocken, die mich an die letzte Saison erinnern. Ne? Da war es auch immer das nächste Spiel und das nächste Spiel und das nächste Spiel. Und irgendwann waren keine Spiele mehr übrig. Also wir haben jetzt halt aktuell, und das haben wir im letzten Podcast, hat das Alex ja schon mal angemahnt, wir haben jetzt so 6 Spiele hintereinander, in denen muss es irgendwie funktionieren, weil danach wird das Programm wieder schwer. Also jetzt sind die Gegner, die man, wenn man jemanden schlagen will, salopp gesagt schlagen muss, eben wie gesagt Sandhausen, Darmstadt, Braunschweig, später auch noch Karlsruhe, es ist mittlerweile schon ein bisschen weggezogen, Regensburg war ja auch so ein Gegner. Weiß ich nicht, also ist das zu viel Fatalismus meinerseits? Bin ich zu sehr gebranntes Kind? Wie siehst du das, Markus?
Und da fragst du genau den Richtigen. Also ich habe eher so gewisse Parallelen zu der Saison 2007, 2008, als man irgendwie als amtierender Pokalsieger eine Bundesliga-Saison gespielt hat und man ist dann nicht so wirklich in die Pötte gekommen und hat dann gesagt, ja, aber das nächste Spiel oder das übernächste. Und das kommt noch und das kommt noch und puff, warst du abgestiegen. Ne? Ich kann mir A nicht vorstellen, dass Robert Klaus das Ganze auf die leichte Schulter nimmt. Und noch weniger wiederum kann ich mir vorstellen, dass Dieter Hecking da, wenn es so wäre, tatenlos zusehen würde. Also ich glaube, der wird sich den Kader dann schon mal entsprechend zur Brust nehmen. Aber was ich komplett unterschreibe, so ein ziemlich doofes Gefühl, wie du es beschrieben hast, das ist bei mir auf alle Fälle auch da. Und es ist halt wirklich alles irgendwie so die Nachwirkung dessen, ja, wir spielen fast mit demselben Kader in den Grundzügen wie in der letzten Saison. Und wir waren teilweise auf einem richtig guten Weg, also da war ich ja auch der Meinung, haben wir hier im Podcast auch schon drüber geredet, ich kann mich erinnern, mit Stefan hatte ich es drüber, aber im Moment sind diese ganzen ja, positiven Veränderungen allesamt irgendwie komplett weggeblasen und es geht in meinen Augen im Moment wirklich ziemlich in die falsche Richtung. Und ich glaube, man macht es sich deutlich zu einfach, wenn man jetzt einfach nur die schwache Offensive, die wir jetzt seit Jahresbeginn eigentlich haben, nur daran festmacht, dass Felix Lohkämper fehlt. Klar, er hat die ersten Spiele hat er wirklich überragend gespielt. Hätte ihm niemand zugetraut nach dieser letzten Saison. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich unser Kader so fragil gebaut sein sollte, dass wir wirklich vom Mitwirken eines einzelnen Spielers, der in der letzten Saison, wie gesagt, überhaupt keine Rolle spielte, so abhängig sein sollten. Ich glaube, da machen wir es uns dann auch zu einfach.
Ja, aber wo willst du denn noch ansetzen? Also für mich ist das ein offensichtliches Problem, wenn da offensiv zwei Leute fehlen oder zumindest einer fehlt. Das hat man schon gemerkt, als Lohkämper weg war. Dann fehlt dir Tempo da vorne, dann fehlt dir Entlastung da vorne. Und dann kommt auch der Gegner zu mehr Ballbesitz und schießt halt irgendwann mal ein Tor. Also ich weiß nicht, wo will man denn auch ansetzen? Also der Kader ist zu 80% der vom letzten Jahr. Der wäre fast abgestiegen, haben wir schon oft genug hier erwähnt. Es ist jetzt der dritte Trainer, der sich an dem Kader versucht, an welcher Schraube, an der man drehen kann. Aktuell wollen wir denn drehen.
Ich kann es dir nicht sagen, Stefan. Ich weiß es wirklich auch nicht. Also ich bin da wirklich völlig ratlos.
Es ist jetzt halt auch, ich habe ja auch immer gesagt, dass diese Phase wird kommen. Also wir werden Rückschritte haben und wir werden auch mal mit dem Trainer in eine Krise gehen. Und jetzt sind wir da und jetzt wird sich entscheiden in den nächsten Spielen, wahrscheinlich schon im nächsten Spiel gegen Sandhausen, wie der Trainer diese Krise versucht zu lösen.
Ja, hoffen wir, dass es irgendwie gelöst wird. Ich bin auf jeden Fall da, also zum Thema Felix Lohkämper. Natürlich liegt es nicht alleine daran, dass Felix Lohkämper fehlt, aber das ist halt im Prinzip relativ schnell beantwortet, also zumindest für mein Dafürhalten. Wir haben nicht viele Spieler im Kader, die Tempo machen können. Felix Lohkämper ist einer davon, der ist weg. Das macht das Spiel ausrechenbarer. Wenn Robin Hack weg ist, ist gefühlt auch der zweite Spieler weg, der Tempo machen und Fußball spielen kann. So, die gesamte Spielanlage, hinsichtlich Seitenverlagerung und so weiter ruht sowieso auf den Schultern von Johannes Geis. Letzten Endes ist es einfach so, dass der erste FC Nürnberg sehr, sehr leicht auszurechnen ist. Und ja, Ballbesitz ist ja lustigerweise gar nicht so das große Thema in den letzten Wochen gewesen. Also der FCN hatte ja in aller Regel viel Ballbesitz und der Gegner hat halt nur warten müssen, bis man irgendeinen depperten Fehler irgendwie macht. Und ja, kann man unterm Strich jetzt einfach auch festhalten, dass wir gegen Sandhausen A mal nicht verlieren dürfen und sei es eben durch dämliches Ballgeschiebe in den letzten Minuten, aber vor allem mal jetzt irgendwie hier erstmal zu Punkten kommen muss, wie auch immer das aussieht. Also ich bin halt auch so ein Stück weit ratlos. Also wir haben jetzt ja auch nicht erst seit 3 Wochen das Problem, dass Felix Lohkämper nicht da ist. Wir haben ja nicht nur seit 3 Wochen das Problem, dass der erste FC Nürnberg kein richtig gutes Offensiv, also richtig gut, Streich richtig gut. Wir haben gar kein Offensivkonzept, wenn es nicht ums Kontern geht. Aber das werden wir ja jetzt irgendwie in 3 Tagen nicht ändern, insbesondere wenn wir es doch 5 Monate vorher nicht geändert haben, oder? Also zählt jetzt unterm Strich erstmal irgendwie einfach Punkten, hoffen, dass Scheffler vorne mal wieder einen reinmurmelt und dass peu à peu der ein oder andere Spieler zurückkommt. Ist es das, worauf wir unsere Hoffnungen bauen, Markus?
Was anderes sehe ich nicht. Und darauf hoffen, dass manche Spieler ihre technischen Unzulänglichkeiten vielleicht mal abstellen. Ich weiß noch, war das 50. Minute, als dieser weite hohe Chipball in den Strafraum flog, Scheffler mit dem Kopf wunderbar auf Dovidan verlängert hat und er dann einfach den Ball nicht mitnehmen kann und sich dann ja selber in eine ganz aussichtslose Position zum Abschluss dann hin bewegt. Das ist so ein Mix, der halt im Moment auch wirklich echt zusammenkommt. Uns fehlen die schnellen Spieler, zusätzlich zu den beiden, die uns fehlen, die Tempo machen, was du gerade angesprochen hast, Felix, haben wir uns ja den dritten schnellen Spieler dann dadurch gebunden, indem wir ihn namens Handwerker dann noch in die Dreierkette hinten reingepresst haben. Das ist im Moment wirklich so ein Mischmasch aus können wir nichts dazu, haben wir keine Form und machen wir Fehler. Sowohl Trainer als auch Spieler und so weiter und so fort. Und das Einzige, worauf wir jetzt hoffen müssen, ist so die gute alte Nummer von Huub Stevens. Hinten muss die Null stehen. Und vorne musst du halt dann vielleicht irgendwie mal so einen abgefälschten Hornball mal wieder reinkriegen.
Ja, sage ich nicht gerne, aber fühlt sich für mich auch so an. Stefan, wie fühlt sich's für dich an? Ist das der Weg, den wir vorerst beschreiten müssen?
Ja, du kommst aus solchen Situationen nicht mit schönem Fußball raus. Das funktioniert nicht. Und er geht ja momentan auch nicht, weil wir einfach die Spieler nicht dafür haben. Ja, gerade auch die Situation mit Dovidan habe ich genauso gesehen. Das, hättest du einen Dovidan in Form, nimmt er den wahrscheinlich mit und macht ihn rein. Ja, so ist es dann eben. Ich erinnere mich noch immer gut an die Zeiten von Dieter Hecking. Der hat auch viele solche Situationen durchgemacht. Ich kann mich hier erinnern, im Stadion wichtiges Spiel gegen SC Freiburg 0-1 verloren. Ich glaube, das war dann auch das 4. Spiel in Folge und alles ist in Herbstdepression verfallen. Und alle müssen weg, Trainer weg, Bader weg, alle raus. Und Hecking hat dann in dem Fall halt Ruhe bewahrt und hat das nächste Spiel halt dann eben gewonnen. Auch nicht schön, aber er hat es halt dann eben gewonnen. Dass dieser Geist da auch zu Robert Klaus rüberfliegt, hoffe ich halt einfach, dass er das ähnlich löst. Dass wir halt ein dreckiges Spiel in Sandhausen haben, aber die Treppe
mitnehmen. Tja. Dazu habe ich dann ehrlich gesagt auch gar nichts weiter zu ergänzen. Ich glaube, das ist alles, was wir hoffen. Es ist müßig darüber zu spekulieren, wie das gelingen soll, ob da jetzt am Ende ein Standard reinfliegt, ob man doch mal wieder in der Anfangsviertelstunde trifft und es vielleicht mal über die Zeit rettet. Vieles wird sicherlich auch daran hängen, ob Robin Hack zurückkehrt, wie Mats Möller-Deli sich nach gefühlten 1,5 Trainingseinheiten dann in die Mannschaft einfügen kann. Positiv und es ist nicht böse gemeint, ist aber sicherlich, dass Georg Markreiter schon mal nicht auf dem Platz stehen wird, und somit die Mannschaft höchstwahrscheinlich wieder zumindest in ihrem alten Konstrukt dann Fußball spielen kann und so das dann hoffentlich auch wieder erfolgreicher tut. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Markus Schulz und bei Stefan Helmer für ihre Einschätzungen. Und dann, wie gesagt, blicken wir bangen Blickes, aber irgendwie doch mit ein wenig Hoffnung Richtung Sonntag. Freitagabend wird es das Gegnergespräch zum SV Sandhausen geben. Da ist es ähnlich, ne? Ähnlich schlecht zumindest. Nehmen wir das mal auch noch als kleinen Hoffnungsschimmer. Wie es genau in Sandhausen aussieht, hört ihr im Gegnergespräch auch hier auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.